Jetzt vertrete ich meine Kollegen, die hauptamtlich Angestellten in diesem Tourismusgeschäft. Ja. Und ich mache es ehrenamtlich. Ja, und gute 3 Monate bin ich hier tätig und erzähle die Geschichte dieser Kirche und auch der Klosterkirche und auch im Allgemeinen die Geschichte Schäßburgs von der ersten Ziegel bis heute.
Die Bergkirche in Schäßburg hat diese Tage sehr viele Touristen. Können Sie uns eine kurze Geschichte der Kirche wiedergeben?
Also wir sind jetzt in der Bergkirche, die hat eigentlich eine ganz eigenartige Geschichte. Und zwar, da muss ich mal nach hinten greifen, um das Jahr 1160. Damals war ja der erste Schritt, dass die berühmten Segler aus der Tiefebene Pannoniens, wo sie sich hingesetzt hatten, die Ungarn mit den Seglern. Und dann ging der Weg dieser Segler in der entgegengesetzten Richtung, also nach Osten, gen Osten, um hier im Südteil Siebenbürgens diese Fläche dazu besetzen für den König. Und so wurde dieser Teil Siebenbürgens der berühmte Königsboden. Und die Segler sind dann an der natürlichen Grenze Siebenbürgens stehen geblieben, die heutigen Ostkarpaten, wo auch jetzt das Seglerland ist. Und jetzt geht es weiter. In diesem Eiltempo dann wurden dann die Sachsen hergerufen. Und bitte, ich mache diese positive Bemerkung, sie sind als Gäste gekommen, als Hospitis Saxones, gerufen durch den berühmten damaligen König, das König Zweiter Geser der Zweite. Ja, und jetzt fängt die Geschichte auch dieser Kirche an. Und zwar, wo der Altar steht, es ist jetzt der Hauptaltar, ob er ja nicht aus unserer Kirche ist, das ist eine andere Geschichte, ja. Dort stand in dieser Anfangsphase eine ganz kleine Kirche, eine Saalkirche so. Und auch heute zanken sich noch immer die berühmten Archäologen und Architekten und Geschichtsschreiber, wer diese ganz kleine Kirche auf diesem berühmten Schulberg gebaut hat. Die Segler, die in ihrem Weg bis an die Ostgrenze gegondelt sind, oder die nachkommenden Sachsen. Hauptsache ist, dass dann im 13. Jahrhundert, als man angefangen hat, also den berühmten Sachsen ist, ja, diese Kirche aufzubauen, der erste Schritt war, dass man den Chorraum, diesen da, auf die Grundmauer der ganz kleinen Kirche von an und dazu mal gesetzt hat. Und so ist dann auch im Innenraum dieser Kirche die Krypta erschienen. Die ganz kleine Krypta dort unten ist ja das ganz kleine Kirchlein von an und dazu mal. Und dann fing so, also nicht im Eiltempo, der Bau dieser Kirche also an. Und jede Bauphase oder Bauetappe wurden dann auch verewigt schriftlich. Und wenn ich Ihnen jetzt zeige, dort steht ein Datum, 1482. Das war eine Bauphase. Dann ging es weiter, wir haben eine andere Variante, das andere Fenster, dort steht auch der Bürgermeister Michael Pollner. Also unter dieser Opus, dieses berühmten Bürgermeisters, hat man auch den Bau der Kirche abgeschlossen, 1525. Und dort steht 1483 und so weiter. Und beim Eingang oder Ausgang unter dem Glockenturm steht eine andere Zahl, 1488 und so weiter und so. Haben sie immer gebaut und korrigiert und so weiter, bis 1525 war der letzte Schliff auf der Südseite da, hatte man dann die Eisenbeschläge eingezogen, 1525 und seit damals steht diese Kirche auf dem berühmten Schulberg. Das war so im Eiltempo das Bauwesen über die Kirche. So, und jetzt können wir auch 2, 3 Worte noch weiter erzählen, apropos, wie das mit der Krypta passiert ist. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorne, schnell und sagen so, ja, da kam dann irgendwann einmal die Reformation. Und im 16. Jahrhundert, ja, hat man dann in der ganz kleinen Kirche, jetzt war es ja nur noch die Krypta, hat man die berühmten 60 knischen Gräber gebaut. Die sind auch heute noch, sind 30 rechts und 30 links, ja. Und wer wurde dann in dieser Kirche begraben im Laufe der Jahrhunderte? Nur die reichen Leute, die Patrizier und die ja, Bürgermeister und. Hauptsache ist aber, und sehr wichtig, dass man in der ersten Etappe nach dem Bau in der Kirche sie begraben hat, ja, die große Scheiß, ja. Also am Westeingang, Südeingang und am Nordeingang. Also nicht die klassischen Gräber, wie man sie jetzt sieht, hier in diesem Friedhof, da, auf diesem Friedhof, da, sondern es waren Grabschächte gebaut worden. Es war ja kein Boden, so wie heute, sondern es war nur Erde. Und so konnte man dort herumwirtschaften und so weiter. Und dann war da der berühmte Verblichene hineingelegt worden und er wurde gedeckt oder zugedeckt mit einer Grabplatte. Und die Grabplatten sind dort beim Eingang. Und dann ging es ja schnell weiter, wie man sagt. Dann kam einmal die Variante, dass man nur in der Krypta noch Begräbnisse bestatten darf. Ja, und das war auch das Ausschlaggebende. Und bis wann? Bis 1788, damals war der berühmte Josef II. Chef des Habsburgerreiches. Das war ja der Sohn der Maria Therese. Und die Maria Therese, auch die war ja 40 Jahre lang die Chefin des Hauses. Und sie war katholisch bis zum Es geht nicht mehr. Aber der hatte dann einen, ich sag mal, einen korrekten und moralischen Beschluss gefasst, jetzt auf Kaiserebene, und gesagt, jetzt von heute angefangen, keine Begräbnisse mehr in den Kirchen, evangelischen Kirchen, ja. Und das war der Stopp und als Legende, so grosso modo, schnell, den letzten Sarg in der Krypta hatte man abgestellt 1815. Und alle Nischen waren ja besetzt und hat man den Sarg auf den Altar gekickt und dort gelassen bis 1934. Man hat ja dann die Krypta abgeschlossen und niemand mehr hat 200 Jahre dort herumgewühlt. Ja, 1934 hat man dann versucht, die erste, sagen wir so, authentische Restaurierung des Innenraums dieser Kirche zu machen, zu bewerkstelligen. Und es gibt auch ein paar Namen weiter, die berühmten Architekten, Misselbacher und Kroner und Binder und Müller und Fabricius Wundt, wie sie alle hießen. Die haben dann ja alles noch einmal aufgemacht und kontrolliert. Und dann ging es ja weiter, dass man auch mal alle Nischen aufgemacht hat. Sie waren alle zugemauert. Und dann der erste Schritt war, dass man, das war ja, wie soll ich das jetzt nur formulieren, so eine Art Grabstelle, wo man ja die Knochen gesammelt hat und dann die Knochen von den Verblichenen an und dazu mal dann christlich begraben hat. Wir haben hier, auch jetzt noch ist es ganz klar, einen ganz kleinen Armenfriedhof ganz hinten dort und dort wurde dann diese Bestattung gemacht in dieser Zeitspanne. Bei der zweiten Restaurierung 1993 bis 2001 hat man noch so einen Versuch gemacht, einmal alles abzustauben. Ja. Und damals, also in den 90er Jahren, waren wir ganz schön modern. Da hatten wir solche schöne westliche Säcke mit Reißverschluss und so weiter. Das ging dann ganz patent damals. Ja. Wie ist es dann weitergelaufen? Im 2013 kam dann ein Beschluss des Kirchenrates, wegen dem Tourismus jetzt, apropos Tourismus, dass wir dennoch unseren rumänischen Mitbürgern einen Teil unsere Session-Geschichte so bewerkstelligen und übermitteln, ja, und auch den internationalen Gästen, ja, wahnsinnig viele, ja, dass sie einen Blick haben, was eigentlich eine Krypta oder Gruft heißt und was dort irgendwann einmal in einer langen Zeit ja passiert ist. Und so haben wir dann beschlossen, dass wir zwei Gruften aufmachen und dass unsere guten Mitbürger so etwas mitbekommen, wie das hier einmal geschichtlich gelaufen ist. Also wie schon bitte, das sind die Nischen 30 und 30, ja. Und dann diese beiden haben wir aufgemacht und haben sie auch elektrisch beleuchtet. Das ist ein Sarg um 1612 aus Eiche. Eichenholz, also Halterholz. Und nach so vielen Jahren sieht er so aus. Ist als Original. Niemand hat nichts bewegt. Und wenn man jetzt dieses Holz, Pseudoholz, angreift, ist es wie Schwamm, so weich. Mhm. Und dann wird ein anderer sagt, ja, er ist da. Dieser ist vielleicht jünger, aus weichem Holz, das ist Tannenholz. Und das ist doch so eine Art Monogramm. Wer das ist, weiß man nicht. Also apropos, weiß man nicht. Normalerweise in unserem berühmten Matrikeln, wo ja alle Sterbenden aufgelistet sind. Dort steht Folgendes. Hans und so weiter, geboren, gestorben, aber nicht, wo er begraben ist. Und so weiß man niemals. Also das ist jetzt so unsere berühmte Abschätzung. Also nur die Betuchten haben hier Platz gefunden. Warum denn? Man sagt laut Archiven, ja, dann so eine Gruft wäre so eigentlich ganz schön teuer, an sie 8 oder 9 Kronen an und an zu machen. Und sie wurden dann immer so vermittelt. Also die ganze Familie konnte ja hier begraben werden, bis zu dem berühmten Aussterben. Und jetzt gehen wir noch weiter. Hier steht ja der Altar. Ja, das ist die Kirche. Das ist nicht anders als die Kirche. Und ich sprach schon, es sind diese dicken Grundmauern, 2,80 Meter bis 3 Meter, auf der jetzt der Chor steht. Ja, und dann fangen sie an zu bauen. Ja, Mittelhalle und so weiter, links und rechts und bis zum gotischen Halle. Okay. So, und das sind dann die Lüftungen. So. Und hier war dann, wie schon betont, dieser ganze kleine Raum für die Knochen. In den 60er Jahren, das ist die Tragik der Zeit, hatten dann die Sekuritate, also wir können niemals über diese Leute zum Besten etwas geben, sondern haben gesagt, dann, das ist ein Mensch, ihr müsst hier alles ja, ganz schön übertünchen und zumauern. Das war so der komische Beschluss von Anno Dazumal. Wem es geholfen hat, weiß auch ich nicht, aber es ist so passiert. Also das ist so im einen Tempo die ganz berühmte Gruft und das ganz kleine Kirchlein von Anno Dazumal. Ja, und wie geht es jetzt weiter mit dieser Gruft? Hier könnte ich so formulieren, da ist zeitlich, klingt alles gut, es ist Stein, es ist gut gebaut. Jetzt sind wir in dieser Phase, wo wir uns Gedanken machen, wie es irgendwann einmal weiterlaufen wird mit der Kirche. Und da kommt der Grundgedanke, apropos. Irgendwann einmal wird diese Kirche einen musealen Charakter bekommen. Das ist klar und das werden dann die ersten Schritte. So viele Altäre sind ja hier ausgestellt. Alle diese Altäre sind ja nicht aus unserer Kirche, sondern von den schon längst verlassenen Dörfern, ja, wo keine Israel mehr sind, wurden sie hier gebracht, so im Eiltempo. Und apropos Fresken, die ganze Geschichte mit den Fresken, ja, aus der katholischen Zeit noch, ja. Die sind jetzt, wie man sagt, in der Konservierungsphase. Also zwei Restaurierungen, die letzte, wie schon mit 1991 bis 2001, das war auch der letzte Schliff vielleicht. Und jetzt bleiben sie so. Man bewegt sich, wenn man korrigiert nichts mehr. Sie werden so bleiben bis zum bitteren Ende. Und vielleicht, apropos Freskos, wir gehen unter den Glockenturm. Das ist so ein Bild bekommen über eine der elegantesten und schönsten Fresken dieser Kirche. Es ist die älteste Freske, 1370 gemalt und auf Vordermann gebracht 1998, also ganz frisch. Ja, unter dem berühmten Opus des Professors Dr. Romeo Gheorghiță. Er ist der Chef von Mincu, dem Institut. Und jetzt schön schon mal gucken, wie die Farben da ausschauen. Ja, noch frisch. Die anderen sind schon am Verbleichen. Es verschwindet. Sie sind aus 1488, da steht es geschrieben. 1, 4, 8, 8, 8, 8. Johannes Kindler hat diesen Teil da gemalt. Also damals stand schon die Kirche und das war dadurch bis 1525 die Korrekturen und das Bemalen. Das ist dann gelaufen bis zu, es geht nicht mehr. So, vielleicht ein Argument, das begreifen auch unsere rumänischen Mitbürger wahnsinnig schwer. Ich muss das immer betonen, denn dann gucken sie sich so komisch an. Also da in das Mittelbild, dort ist die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, und wie man jetzt modern sagt, das im 3D-System. In der Mitte wäre es der weiße Bart der Herrgott. Rechts das braune Bart, dort teilweise der Jesus Christus, ja. Und hier das weibliche wäre der Heilige Geist. Also weiblich Heiliger Geist ist so etwas, ja, schockierend, ja. Klar, und dann, das passt ja nicht in das orthodoxe Judentum so leicht ausgedrückt. Ja. Und da haben wir doch den Abraham. Abraham ist ja der berühmte Vater, der erhabene Vater oder der Vater einer Menge für alle Christlichen und inklusive für die Juden und für die berühmten Araber ist dasselbe. Er ist immer der große Vater, der erhabene Vater. Und dort lesen wir dann Jeremias, den Propheten. Ja, auch eine schöne Geschichte über ihn. Und vielleicht noch die zwei anderen Bilder. Da oben haben wir die Kreuzigung, eine andere Variante, sagen wir so. Und hier unten haben wir noch einen Teil des heiligen Nikolaus. Also diese Kirche wurde dem heiligen Nikolaus geweiht. Und das ist so ein Bild mit den drei Mädels dort, die armen Mädels, die schlafen. Und ja, dort ist der Papa. Und vielleicht gehen wir nach rechts da. Dort, der Altar, dort ist auch der heilige Nikolaus. Der kommt aus Reusmark, das ist jetzt das Dorf Kund auf Rumänisch. Das Hauptbild fehlt. So haben wir alles von diesen berühmten Dörfern übernommen, also mit wahnsinnig vielen Minusteilen. Und dann hat man im 18. Jahrhundert damals diesen Beschluss gefasst, dass man das Kruzifix hinfixiert, also ein Heiland, ja, kreuzigt dort. Und das Kreuz ist eigentlich interessant, es ist aus einer Art Baumast gemacht, interessant, obwohl es ja passt, sagen wir so, als Christen, wie wir Christen sind, aber der Spielraum ist kolossal, es ist nichts mehr dort und das schockiert ja ein wenig. Ja. Und da haben wir noch, apropos das Fresko unter dem Turm da, haben wir mal die Geschichte mit dem heiligen Nikolaus, mit den drei Mädels dort oben, sie schlafen, und der Papa und so weiter und so weiter. Vielleicht hier die Predella ist schön, das ist jetzt der ganze originale Teil. Ja, und hier haben wir die Grablegung von Jesus Christus, da haben wir ihn ja, da. Sie wissen ja, wie die Geschichte von Jesus Christus mit dem berühmten römischen Soldaten, der Longinus, der ihn gequält hatte, am Kreuz dort, ja, mit dem Schwamm, mit dem Essig und. Und wenn wir jetzt einen Blick nach vorne riskieren, zu diesem Altar, es ist jetzt der Hauptaltar, so klingt das, und der kommt aus dem Dorf Schaas, das ist 9 Kilometer von Schaasburg entfernt, auf dem Weg gen Agnetal. Es ist das Hauptbild dort, ist das berühmte Sippenbild der heiligen Anna. Und wenn wir hingucken, dann schauen wir einmal 18 Gesichter. Das ist die ganze Story dieser Sippe. Und ich sage hier Sippe, dort ist die Mama, die Maria, der Josef. Und wer ist die heilige Anna? Das ist die Oma-Mama des Jesus Christus. Wenn ich diese Geschichte erzähle unseren rumänischen Mitbürgern, dann geht das berühmte schockierende Raunen durch die Bude, Man muss sich aber amüsieren. Ich gehe aber nach vorne, vielleicht so schnell, dass ich nur ein paar Grundgedanken mitgebe. Also nur mal, hier sieht man ganz klar, es sind zwei Teile von zwei Altären. Einmal der erste Teil bis zum Lazarus, die Predella unter dem großen Bildturm. Dort sind auch 17 Gesichter, ja und so weiter. Wäre ein Teil eines Altars. Und dieser Teil da kommt von einem anderen Altar. Einmal die Geschichte mit dem Jesus Christus, ja, sich im Garten Gethsemane dort, ja, mit Kreuz und so weiter. Dann kommt die Kreuzigung und die Grablegung hier runter, ja. Wir dürfen noch einen Sprung nach vorne machen. Und hier haben wir dann diesen Zipfel da, dass der Engel dort, der zeigt noch einmal, wie unser Jesus Christus gequält wurde, also am Kreuz, ja. Und vielleicht der Hahn, was sucht der Hahn dort? Das ist ein Peter. Kuckuck, kuckuck, und dreimal wirst du lügen über mich. Und hier haben sie in dem anderen Teil, das andere Engelchen, ja, noch einmal mit alles, was wir gequält wurde. Dort haben wir den Speer mit dem Essig getränkten Schwamm. Und in der Hand, linken Hand hat er dann die Nägel. Und es läuft jetzt weiter, wie schon betont. Dieser Teil kommt von einem anderen Altar. Und hier haben wir dann so ein Monogramm oder ein Autogramm GRP. Nach diesen berühmten Spezialisten weiß man nicht, wer dieser GRP war. Man sagt ja nur, es wäre ein gewisser Rosalerus, Plebanus und. Aber es ist noch die drei Rosen. Es könnte schon etwas Konkretes sein. Jetzt komme ich zurück zum Regiment. Wir hatten ja hier an und an zumal einen Bürgermeister, der wurde dann 1703 verurteilt und im Dominikaner Mönchshof hat man ihm dann wieder geköpft. Und sein Monogramm war ja Aspinas zu den Rosen. Das war so ein schönes Argument. Und wo er gewohnt hatte und ist auch heute noch da, ja, andere Leute, aber das Programm ist noch immer dort beim Eintritt. Die drei Rosen sind noch immer dort hervorheben. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und auch hier haben wir noch einmal so ein Monogramm. Schwarz und Ziffer M und S, ja. Ja, und der Professor Viktor Fierer, der hat ein Buch geschrieben und jetzt vor 10 Tagen war er wieder mit seinem Team da, um alle diese Altäre noch einmal zu filmen und wieder anzufangen zu erzählen und zu schreiben und. Also ich sage es formell so, alles, was da in dieser Siebenbürgischen Kirche noch existiert, ist wirklich unter korrekter Obhut und Kontrolle. Und das wird dann so, apropos weiter, dass man ja als Museum dieses alles ausstellen kann und bestimmt ist auch interessant für die Nachkommenden und so weiter und so weiter.
Und vielleicht noch eine Frage: Zu jeder evangelischen Kirche gehört auch eine Orgel. Können Sie uns kurz was zur Orgel sagen?
Ja, das ist der berühmte Karl Schneider Orgel, 1858 gebaut von diesem Kronstädter. So. Vielleicht die letzte technische Korrektur dieser Orgel hat man im 1927 gemacht durch den berühmten Karl Einschenk, das war der Rosenauer. Und damals hat man dann den Sprung nach vorne gewagt, also auf das pneumatische System. Adio Blase, bald der klassische, man geht ja alles elektrisch. Wie auch in der Klosterkirche unten, da haben wir auch diese ganz schöne Riegerorden, die wurde jetzt restauriert, vor gut 3 Monaten hatten wir das berühmte Einweihungsfest. Und damals hat man das pneumatische System eingeweiht um 1923. Hauptsache ist, dass dann die ganz kleine Samuel Binder-Orgel, die jetzt in Bezahl steht, auch restauriert. Ja? Die stand bis vor 2 Jahren in der berühmten Sichow-Kirche. Das ist die dritte Kirche, die wir hier haben, die ganz kleine. Typisch für die berühmte Sichow-Kirche ist ja, dass die Kanzel außerhalb der Kirche ist, ja, wegen den Siechen, die dort lagen. Und die durfte ja nicht in die Kirche gehen. Und dann kam der Pfarrer ja von innen nach raus und predigte und so weiter. Also unsere Orgeln in den drei Kirchen sind top. Alle sind sie jetzt restauriert und es sind Konzertorgeln. Apropos, heute zum Beispiel ist ja Freitag und unten spielt die Ilse Maria Reich, ja, aus Deutschland. Was das Kulturelle jetzt anbetrifft, in diesen berühmten Kirchen, es läuft top. Ja, so verkauft man sich ja schnell und dann ist die Bude immer voll und ist gut so.
Für die sächsische Gemeinde gibt es aber Gottesdienste jeden Sonntag?
Die Klosterkirche ist jetzt die Hauptkirche seit Anno Dazumal. 3 Gottesdienste werden immer in der Klosterkirche gehalten und einmal der letzte Sonntag des Monats wird hier Gottesdienst gefeiert. Und in der anderen Kirche, der Sichow-Kirche, zu der Adventszeit 4-mal so ganz kurze Andachten, immer mittwochs bis zum Heiligen Abend. Und in der Osterzeit nochmals 4 Andachten, ja, immer mittwochs auch. Also alle 3 Kirchen sind hauptberuflich noch hochaktiv. Ja, und das läuft ganz gut. Das ist auch interessant, bei diesen ganz kleinen Andachten, es dauert eine halbe Stunde, ja. Kommen wahnsinnig viele Leute in die so kleine Sichow-Kirche, das sind ja ungefähr 70, 80 Plätze nur, ja. Aber es ist immer volles Haus, wie man sagt. Das ist normal. Es kommen ja auch viele Rumänen. Das ist ja auch so teilweise oder im Endeffekt die Zusammenfassung einer Predigt oder einer Geschichte wird dann auch ins Rumänische so im Alltempo übersetzt. Also zumindest der Grundgedanke, dass auch diejenigen, die nicht die deutsche Sprache beherrschen, dass sie etwas mitbekommen. Hey, um was hat sich heute hier gehandelt?
Wissen Sie vielleicht, wie groß die evangelische Gemeinde hier in Schäßburg ungefähr noch ist?
Also ganz genau 493 sind wir per dato heute. Und ja, die Tendenz ist ja ganz klar abwärts. Steigend. Es ist vielleicht auch verständlich, aber ich mache einen Spruch nach hinten, ich gebe weiter eine andere Zahl. Wenn wir im Dezember 89 noch 2300 lebende Sachsen hier waren, nach 6 Monaten, also jetzt Januar, Juni 90 schon, sind wir auf 630 geschrumpft. Und dann ist es ja bis 93 immer abwärts gegangen. Ja. Jetzt ist ja alles, sie haben sich beruhigt, die Leute, und ja, sterben so schnell. Also grosso modo, vielleicht jetzt springe ich nach vorne noch einmal, die evangelische Kirche, AB Rumäniens, hat heute ganz genau 11.616 Sachsen. Und diese 11.000 und so weiter werden betreut von 32 evangelischen Pfarrern, einem Bischof, einem Bischofsvikar und einem Landeskirchenkurator.
Und vielleicht noch eine letzte Frage. Sie machen diese Führungen hier, Sie sind da ehrenamtlich. Macht es Ihnen Spaß, die Bergkirche in der Öffentlichkeit zu vertreten?
Also ich sage es folgendermaßen. Ich bin ein enthusiastischer Mensch, ganz offen. So sind wir irgendwann einmal geboren, auf diese Welt gekommen. Charakterlich bin ich auch so zuvorkommend und gehe auf die Leute. Das ist auch meine pädagogische Vorbereitung. Ich bin ein gewisser Lehrer und so weiter. Und das heißt, dass ich mit diesen Leuten da kommunizieren kann und ihnen wirklich immer helfe, wenn sie, man sieht sie ja, sie haben keine Basis. Zum Beispiel gestern war ich wirklich schockiert. Es kam ein Junge, der war aus Rimnikowolca. Das ist eine Geschichte. Und der Junge ganz verschwitzt und so weiter, lief da herum so, ja, und wusste nicht mehr weiter. Und ich frage ihn, hey, was ist mit dir? Weißt du nicht mehr weiter? Ja, dann und so weiter. Und dann sage ich, ich kann es explizieren. Und jetzt kommen wir, US Explik. Aber mit dem Explikat, man muss eine Basis, auf was stehe ich? Dann kommen wir zum Luther. Und dann sagt er mir, Pestasius in Klasse, und ich bin, ich kann nicht mehr die Historie. Also, das ist ja schwierig. Gut, lieber Mann, okay. Na, noch 10 Minuten und so. Und dann sagt er, Domne, Domne, Suchle. Da, ach, guck mal, so, was der Rutat kommt. Ja. Na, also nehmen Sie so, wie ich sage, und das ist doch da, Generationen. Jetzt haben wir noch diese Zeitspanne, sind ja hier wahnsinnig viele Schüler in diesen Trainingslagern und so weiter. Ja. Und dann kommen Sie jeden Dienstag, und sehen wir, das ist positiv, kommen 3-4 Klassen, immer von 10 bis ungefähr 13 Uhr, und wirklich ordentlich von der 3. Klasse bis ungefähr der 8. Klasse. Dann sind Sie so als Zeichen, haben Sie ein blaues Tischlein oder ein rotes, gelbes, dass man Sie ja auseinanderhalten kann. Ja, und dann nehmen Sie Platz und dann sagen die Lehrerin nach, kopiere, komm, attentia, marita. Ja, und dann ganz einfache Sachen über den Bau und so weiter und vielleicht auch so mit der Inquisition und 12 und 32 und so weiter. Und dann gehen ein paar Fragen gegen Kinder. Und die Antwort ist das berühmte Schweigen. Auch das Schweigen ist ja eine Antwort. Und dann geht es weiter von der Lehrer. Dar Kopie. Du hast da mal. Ja, und das, ich sage es jetzt formell nur so, das ist die Tragik der Zeit. Hey, was machen wir mit den Kindern? Das ist ein Problem, ja.
Hoffentlich geht's doch.
Die Hoffnung bleibt, ja.
Die Hoffnung bleibt. Ich wünsche Ihnen viel Schaffenskraft auch noch weiterhin.
Danke, also ich bin immer am Ball.